So, guten Morgen. Herzliche Grüße aus Villingen, wo wir auch jetzt um 10 Uhr Gottesdienst haben. Vor einer Woche waren wir auf einer Gemeindefreizeit, wie jedes Jahr. Das war auch eine tolle Zeit. Ich nehme auch gern Grüße mit von Überlingen, wenn ich darf, an die Geschwister. Und wie schon gehört, geht es heute um das Thema Salz und Licht. Ich habe gestern nachgeguckt. Als ich das letzte Mal hier war, habe ich länger gepredigt, wie ich heute predigen werde. Das kann ich sicher sagen. Ich konnte es gar nicht glauben. Da stand auf der Homepage, kann man ja die Sachen auch nachlesen, nachhören, 61 Minuten. Also das war echt lange. Das konnte ich gar nicht fassen. Aber scheinbar war das so. Also heute wesentlich kürzer. Da war auch das ganz gewiss so. Und ich würde gerne, wenn es geht, wer eine Bibel dabei hat, der sollte sie mal in Reichweite haben, weil ich werde nachher 1, 2, 3, 4 Bibelstellen gerne hören, in dem Fall von jemand von euch, von Ihnen, von uns. Also ich habe hier keine Bibel dabei und fände das schön, das ist ja immer nur ein Vers, ein Satz, wenn das klappt, dass das tatsächlich jemand vorliest. Ich werde es dann wiederholen, ich kenne ja auch die Stellen, aber dass es auch auf dem Band ist, dass man das gut verstehen kann. Genau, vom Thema her, ich habe jetzt heute keinen Klicker dabei, aber der Patrick unterstützt mich, ist das Thema Salz und Licht, haben wir ja schon gehört. Und es gibt da eine Bibelstelle in Matthäus 5, Vers 13, die brauchen wir jetzt nicht vorlesen, die habe ich dabei, nämlich, ihr seid das Salz der Erde. Und ich habe hier dieses Wort Seid unterstrichen, Sie werden gleich sehen, warum. Und unmittelbar danach, in Vers 14, heißt es, ihr seid das Licht der Welt. Wir befinden uns hier in Matthäus 5 bis 7, das ist die Bergpredigt. Und Jesus spricht hier zu den Menschen, insbesondere zu den Jüngern, und sagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Und wir haben vorhin schon auch aus einem anderen Zusammenhang gehört, es gibt da einige Bibelstellen, wenn das Salz kraftlos geworden ist. Oder auch die Bibelstelle, dass Jesus von sich sagt, er ist das Licht der Welt, wer ihm nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Solche Bibelstellen und viele andere mehr, die es gibt über Licht und auch über Salz. Aber heute mal zunächst am Anfang diese beiden. Und kann hier gleich nächste Seite weiterklicken. Ganz wichtig zu Beginn, nicht wir sollen Licht und Salz sein in Überlingen oder in Villingen oder wo wir wohnen, sondern wir sind es. Wir sind Salz und Licht. Und wenn wir dann ehrlich sind, auf unser Leben gucken oder auf unsere Gemeinden manchmal gucken, stellen wir fest, also sehr gut gemeint von Jesus, aber, und wir sind ja auch Jünger, wir sind Nachfolger von ihm, aber ob wir so Salz und Licht sind, wir würden es ja gern werden. Und das ist manchmal ein Problem, dass wenn Jesus sagt, ihr seid es, wir aber sagen, wir würden es ja gerne werden, dann widersprechen wir eigentlich ihm, was er sagt. Und natürlich sagt das nicht zu uns heute Morgen oder zu den Villingen. Er sagt natürlich damals zu diesen Jüngern und so. Aber dennoch darf man das als Nachfolger Jesu in Anspruch nehmen. Und das ist wirklich wichtig. Die Bibel spricht manchmal in Befehlsform, also in Imperativen, und manchmal in Aussageform, in Indikativen. Und hier steht, ihr seid es, nicht ihr sollt es werden. Wenn du also sagst, ja, ich bin es halt noch nicht, aber ich möchte halt irgendwann dahin kommen, dann wird es schwierig, weil dann glaubst du ja nicht das, was Jesus sagt, sondern was du siehst und was du denkst, dann wird die Erfahrung zur Norm und nicht das Wort Gottes und dann wird es schwierig. Das ist auch bei anderen Dingen so. Ja, ihr seid schon, ihr seid, und wir sagen, wir wollen erst dahin kommen. Und weil wir nicht glauben, dass wir schon sind, weil wir das ja irgendwie nicht so richtig sehen, kommen wir auch gar nicht dahin. Ja, das ist dann wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Das ist so ähnlich, wenn du Medikamente nimmst und die Haltung hast, das bringt eh nichts. Nach ein paar Tagen sagst du dann, habe ich ja eh gesagt, dass es nichts bringt. Aber weil du schon die Haltung hattest, merkt es das Medikament und spürt, der Wirkstoff denkt, der arbeitet nicht mit mir zusammen, dann wird es schwierig. Und dann sagst du, habe ich ja gleich gewusst, hat nichts gebracht. Und so kann man sich auch selber so Dinge einreden. Das ist schade. Ja, so selbsterfüllende Prophezeiungen, da gibt es ganz verschiedene Mittel und Wege. Ich weiß nicht, ob ich das hier mal erzählt hatte. Da hat man das in Amerika hat man das mal getestet. Man hat einfach im Radio gebracht, dass übermorgen eine große Knappheit an Toilettenpapier eintreten wird. So, was machen die Leute am nächsten Tag? Kaufen wie verrückt das ganze Klopapier ein und übermorgen war halt dann die Knappheit da. Ja, also so kann man natürlich auch versuchen zu leben und Gemeinde zu bauen. Ja. Also das sind Dinge, die man dann irgendwie sich selber so funktioniert nicht. Das heißt also, wenn Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt, dann ist völlig unrelevant, wie wir gerade Gemeinde erleben, wie wir unsere Ehe erleben, wie wir unseren Glaubensleben gerade wahrnehmen. Es ist trotzdem die Wahrheit. Die Bibel sagt, wie es ist, und wir müssen das glauben, um dann hineinzukommen. Und nicht, die Bibel sagt, wie es ist, ich glaub's gar nicht, weil ich sehe es ja nicht und komme nie rein. Ja, das ist so die Gefahr. Und darum sage ich immer, Jesus hat immer recht. Egal, ob ich es jetzt gerade erlebe oder nicht, ob ich das spüre oder nicht, ob ich es fühle oder nicht, es ist die Wahrheit. Ja, es ist die Wahrheit. Und gerade im Gemeindeleben kommen manchmal Dinge, mit denen rechnet man gar nicht. Ja? Also in Villingen zum Beispiel hätte vor 2 Jahren oder vor 1,5 Jahren überhaupt kein Mensch damit gerechnet, dass wir mal mit unserer Muttergemeinde fusionieren zum Beispiel. Und das hat sich jetzt ereignet im letzten Jahr. Kein Mensch auf dem Plan gehabt, auf seiner To-Do-Liste, ja, auf dem Schirm oder wie man immer sagt. Und plötzlich hat sich das so ergeben, nach und nach. Und dann kam das so. Ja. So wurden aus 2 1. Meistens wird ja aus 1 2. Also Spaltung und dieses Ganze. Und hier war es jetzt mal umgekehrt. Wie auch im Natürlichen, dass wenn die Mama oder die Mutter alt geworden ist, dass das Kind sie wieder zu sich nimmt, oder? So im Alltäglichen gibt es ja. Oder Altenheim, klar, gibt es auch eine Option. Aber andere nehmen dann die Eltern, wenn sie alt und betagt sind, zu sich. So war das jetzt hier. Aber was ich sagen will ist, wir wissen manchmal gar nicht, was Gott vorhat. Und dann irgendwann geschehen die Dinge und dann staunen wir. Ja, und darum nicht immer gucken, was gerade ist, sondern einfach offen sein für das, was Gott vorhat. Das finde ich enorm wichtig und ich glaube auch, dass es von der Bibel her enorm richtig ist. So, nächste Seite, und da fangen wir mal ganz oben an. Wir sind Salz und Licht. Und jetzt habe ich gedacht, es hilft natürlich, wenn wir uns ein paar Punkte angucken, die uns nochmal deutlich machen, wie das dann ganz praktisch aussieht, dass wir wirklich nach dem Gottesdienst echt gemeinsam oder jeder für sich sagen kann, jawohl, das stimmt, was der Bruder gesagt hat, es ist so, wir sind Salz und Licht. Im Rahmen eines Gottesdienstes wurde mir das ganz neu deutlich. Das erste ist, wir sind Salz und Licht, wenn wir uns von Gott geliebt wissen. Das könnte man sagen, naja gut, das ist jetzt aber nichts Neues. Ja, es ist nichts Neues, weil Gott ja Liebe ist und immer liebt. Aber denk dran, er liebt dich, egal was du tust. Egal was du machst, weil er, nochmal, Liebe ist. Schaut, die Sonne, also bei uns in Villingen hat es ein bisschen mehr Schnee wie hier, aber die Straßen sind auch frei. Vorhin kam mal kurz die Sonne richtig durch, jetzt ist ja gerade, ja, irgendwo ist sie halt, aber sie ist da, oder? Sie ist immer da. Und einem Kind nachts zu erklären, dass die Sonne da ist, ist schwierig. Na, weil sie es nicht sieht. Das Kind sagt, wo soll die Sonne sein? Ich sehe sie doch nicht. So sind ja Menschen manchmal auch als Kinder Gottes. Wo ist die Liebe Gottes? Ich sehe sie doch nicht. Ja, und wenn die Liebe Gottes da wäre, dann müsste doch in meinem Leben und dann müsste doch. Und das ist ein falsches Denken. Ja, also wenn wir Menschen sind, die uns alle Zeit von Gott geliebt wissen, und ich meine wirklich alle Zeit, auch wenn Menschen Fehler machen, auch wenn Menschen sündigen, Gott liebt grundsätzlich, wie die Sonne grundsätzlich scheint, und Fehler, Sünden, falsche Wege sind dann wie so Nebel, wie so, wenn sich die Erde mal wegdreht, aber die Sonne scheint ja trotzdem. Ja? Und darum gibt's ja streng genommen eigentlich gar keine Finsternis. Finsternis ist nur die Abwesenheit von Licht, oder? Wie willst du Finsternis herstellen? Kann man nicht machen. Wenn wir hier drin wollen, dass es finster wird, dann müssen wir schauen, dass alle Lichtquellen, alles muss das Licht ausschalten, runterfahren, wenn eine Rolle, alles zu, dann ist finster. Einfach wenn Licht weg ist, ist finster. Darum ist es so finster in unserem Land. Weil Licht weg ist. Deswegen diese ganzen Sachen und die letzten Wochen, Monate auch in Europa und weltweit und Ukraine und Griechenland und vor kurzem war noch Pegida und Islamisierung und Einwanderung, Zuwanderung. Die ganzen Themen, die die Menschen beschäftigen, aus meiner Sicht, das Problem ist gar nicht, sind gar nicht diese Punkte. Das Problem ist auch in unserem Land, wir haben das Licht nicht mehr. Also wir haben Finsternis, weil kein Licht mehr da ist. Und es sind ja Bestrebungen im Gange momentan, dass man im Grundgesetz, wo mit der Präambel beginnt und ganz am Anfang steht, in Verantwortung vor Gott und den Menschen, so steht es da drin, dass man diese Passage umdrehen möchte. Nämlich, dass das dann heißt, in Verantwortung vor den Menschen und, klar, wenn jemand an Gott glaubt, aber gibt es immer weniger, möglicherweise auch vor Gott. Und wenn das kommt, noch ist es ja nicht so, wenn das käme, das würde quasi einen Erdrutsch auslösen, einen geistlichen Erdrutsch in unserem Land, weil dann würde eben das, was der Atheismus vorschlägt, immer mehr Mode, nämlich dass der Mensch Gott erfunden hat. Wir behaupten, ich behaupte, es ist umgekehrt. Gott hat den Menschen gemacht. Nicht der Mensch hat Gott gemacht. Und versteht ihr, das sind alles so Dinge, deswegen Licht und Finsternis. Wir müssen als Christen ganz sicher davon ausgehen, egal was kommt, wir sind von Gott geliebt. Ja. Wenn wir das wissen, tief im Herzen, dann hilft das. Und jetzt möchte ich bitten, einen, wer es aufgeschlagen hat, diese Stelle zu lesen, laut Jeremia 31, Vers 3. Wenn es jemand hat, bitte lest uns doch mal vor. Genau. Ich habe dich je und je geliebt. Ich habe dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Und ich möchte dich bitten und ermutigen, das ganz neu heute zu glauben. Egal, was in deinem Leben gerade ist. Egal, was du getan hast. Egal, was man dir angetan hat. Egal, wie im Beruflichen, im Gesundheitlichen, im Finanziellen, im Gemeindlichen, im Beziehungsmäßigen es gerade ist. Gott liebt dich. Wenn du Christ bist, das betrifft eigentlich alle. Aber bei Christen noch viel mehr, weil sie sind Kinder Gottes und Gott liebt dich, Punkt. Und mich auch, uns alle. Das ist ganz wichtig. Ja, wenn ich weiß, dass ich geliebt bin, lebe ich doch anders, wie wenn ich mir nicht so ganz sicher bin. Ja. Und das Interessante bei der Liebe Gottes ist ja, und das ist eben wie bei der Sonne auch, er liebt bedingungslos. Die Sonne scheint, sagt die Bibel, auf Gerechte und auf die Massenmörder auch. Auf die Ungerechten, auf die Bösen, auf die ganz grauenvollen Menschen. Ja, die Sonne geht auf. Die scheint. Ja, und das ist das Wesen Gottes auch. Sein Licht, die Sonne der Gerechtigkeit, das Licht Gottes geht eben über jeden Menschen auf. Gott liebt dich. Und wenn uns das bewusst ist, wenn wir das wissen, dann wird diese Salz- und Lichtkraft deutlich und stärker. Zweiter Punkt. Wir sind Salz und Licht in Überlingen, in Villingen, wo wir auch gehen und stehen. Wenn unser Vertrauen, wenn wir es auf ihn setzen, wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Und diese Bibelstelle, ist ganz witzig, ist ein Fehler, die ist falsch. Ich habe es jetzt gar nicht mehr korrigiert, werdet ihr gleich nachher sehen, warum. Also ist ein Fehler unterlaufen und es macht aber gar nichts. Ja, wir machen einfach Fehler und habe ich einen Fehler gemacht und es soll eigentlich heißen Jeremia 17,7. Also wer möchte oder wer kann, möge das doch bitte mal aufschlagen. Jeremia 17, Vers 7 und uns vorlesen. Was heißt es da?
Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt, in dessen Zuversicht der Herr ist.
Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. 1986 wurde ich konfirmiert. Kann man etwa ausrechnen, wie jung oder alt ich bin, habe ich als Konfirmandenspruch, evangelischer Hintergrund eben, Konfirmation, habe ich damals diesen Spruch, der hat mir eigentlich überhaupt nichts bedeutet. Ja. Mir ging es damals nur um die Geschenke, vor allen Dingen um die Geldgeschenke. Das geistlich hatte für mich die Konfirmation keine Bedeutung damals, ich war kein Christ und so. Aber dieser Vers, später ist mir der neu klar geworden, denke ich, Mensch, das ist ja eigentlich ein toller Satz. Das ist ja ein ganz wichtiger Vers. Ja, gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Ja, ein paar Verse davor heißt es, verflucht ist der Mann oder der Mensch, der sich auf Menschen verlässt. Ja, und dessen Zuflucht die Menschen sind. Natürlich sollen wir uns aufeinander verlassen können. Und wenn ich dir was verspreche, soll ich das auch halten. Unser Ja sei ein Ja, ja, unser Nein ein Nein. Aber jetzt guckt mal euer Leben an, ich guck meins an. Wie oft geschieht das? Und zwar immer wieder, dass Menschen uns etwas sagen und nicht halten. Dass Menschen uns etwas versprechen und nicht halten. Wie viel wurde schon versprochen, bis dass der Tod uns scheidet? Vom Standesamt, in den Kirchen. Ja. Wie oft haben Menschen, Eltern ihren Kindern was versprochen, immer für sie da zu sein? Und es war gar nicht so. Wie oft haben Kinder den Eltern gesagt, ja, machen wir, und es war doch nicht so. Wie oft hat ein Chef dir etwas, ein Kollege, vielleicht sogar ein Christ, ein gläubiger Mensch, ein Kind Gottes, dir was gesagt und nicht gehalten? Und jetzt höre, wie oft hast vielleicht du selber einem anderen oder einer anderen etwas gesagt und letztlich kam da gar nichts bei raus? Also wir sollen eigentlich schon Menschen sein, auf die man sich verlassen kann, gerade auch als Christen, aber auf Gott kann man sich immer verlassen. Die Bibel sagt, was Gott zusagt, das hält er gewiss. Hält er echt gewiss. Und das ist so wichtig, ja, dass wir auch die Zusagen Gottes kennen für unser Leben oder für die Gemeinden oder wo auch immer das dann das einfach wichtig ist und dass wir daran festhalten, unser Vertrauen auf ihn setzen. Wir kennen vielleicht diese Stelle im Jesaja, wo es heißt, die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft, die fahren auf mit Flügeln wie Adler, die laufen und werden nicht müde. So, wenn wir also manchmal müde werden, wenn wir eben nicht auffahren, wenn wir uns gar nicht wie Adler fühlen, sondern wie so ein altes Huhn. Big, big, oh, ein Körnchen, oh, ja. Überhaupt nicht die Sache von oben aus der Perspektive Gottes sehen, sondern irgendwie da im Dreck rumscharren, nichts geht voran und so. Dann liegt es manchmal daran, dass wir nicht auf den Herrn harren. Was heißt harren? Nicht Harry? Harren? Was heißt harren? Harren heißt, dass man wo, es gibt Leute hier, die Hunde haben, Hund? Katze passt nicht so, ein Hund. Wenn sich ein Hund festbeißt, wo? Das ist harren. Nicht loslässt. Das sind die, wo man dann so, wenn es so auf diesen Hundeplätzen, die dann beißen, dann schleudern sie da die Hunde durch und die bleiben da dran. Das ist harren. Harren heißt, wenn man über einen Fluss an einem Seil sich so entlang hangelt und nicht loslässt. Wenn du loslässt, platsch. Das ist harren. Dranbleiben. Nicht loslassen. Nicht loslassen. Dranbleiben. Manchmal in so Bergfilmen oder auch in verschiedenen Arten von Filmkategorien, denn die Leute irgendwo hängen, entweder an einem Boot oder an einem Holz, bei einem Schiffsbrüchigen oder was, oder in den Bergen am Seil und nicht loslassen. Und wenn sie dann loslassen, oder man hält jemand so in so Filmen und dann, ich kann nicht mehr halten und oh, boom, tot. Ja, so läuft es ab, aber im Geistlichen dranbleiben, an Gott dranbleiben, Vertrauen auf ihn setzen, nicht das Vertrauen wegwerfen. Und weißt du, wer sein Vertrauen leicht wegwirft? Der schlechte Erfahrung gemacht hat. Und ich hörte von einer Geschichte von einem Papa, von einem Vater, der mit dem Sohn unterwegs war, an so einer Mauer. Und die wurde immer so größer und der Junge ging an der Mauer und der Papa unten und der sprang ihm dann immer so in die Arme. Ging weiter hoch und sprang ihm in die Arme, weiter hoch. Und dann wurde es immer höher. Ja? Und als es ganz hoch war, sprang der Junge wieder. Und der Papa ging weg und der knallte voll auf den Boden. Voll verletzt und alles. Und er heulte und blutete. Und dann hat der Papa ihm gesagt, weißt du, Junge, du darfst niemandem trauen. Hey, was gibt es für Väter? Katastrophe. Dieser Junge hat das Vertrauen in seinen Papa verloren. Und schaut, Gott ist anders. Gott lässt uns nicht hängen, auch wenn wir das manchmal denken. Ja. Manchmal fühlen wir das, ja, aber warum ist da nichts? Wieso tut sich da nichts? Und so lange und warum und so. Aber die Bibel sagt, wir sind Salz und Licht. Nicht nur, wenn wir uns von Gott geliebt wissen, sondern wenn, das ist sein Part, dass er uns liebt. Da kannst du eigentlich gar nichts, da kannst du gar nichts dagegen machen. Da kommst du gar nicht weg davon. Das musst du glauben. Ja, er liebt dich. Und das ist aber unser Part, wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Nächster Punkt, wie können wir Salz und Licht noch mehr werden? Also wir sind es ja schon, aber wird es noch deutlicher. Wenn wir uns und anderen Fehlern zugestehen, so wie ihr mir hier einen Fehler zugestanden habt. Falsche Bibelstelle, hier oben. Wir machen einfach Fehler. Pastoren machen auch Fehler, Leiter machen Fehler, Älteste machen Fehler, Christen machen Fehler. Es gibt keine fehlerlosen Menschen. Und ich weiß auch, gerade wenn Christen uns verletzen oder wir uns verletzt fühlen, eigentlich müssen wir das so sagen, dann tut es besonders weh. Klar, weil was von denen am wenigsten erwartet. Ja? Aber denkt immer dran, wenn wir eine Erwartung haben, mich verletzt keiner. Oder ich fühle mich nie verletzt, wenn ich durchs Leben gehe mit der Haltung, alle Menschen müssen mich mögen. Ja, dann gute Nacht. Das ist völlig irrsinnig, so eine Haltung zu haben. Die hatte auch Jesus nicht. Der hatte viele Leute, die ihm überhaupt nicht wohlgesonnen waren. Jesus sagt mal zu den Jüngern, wehe euch, wenn alle gut von euch reden. Also wenn du jemand hast, der dich nicht mag, gut, weiter so. Mach gar nichts aus. Mach nichts aus. Wenn du aber jemand bist, der nur Fans sucht, alle müssen dir zujubeln. Also, dann musst du am besten in der Gemeinde ein Amt übernehmen, irgendwie Verantwortung, dann ist es gleich vorbei. Weil die da vorne sind immer die, die man so anguckt und ja, die Faulen können gut maulen und so. Ist ganz klar. Ist immer leicht. Ja, es ist ganz einfach. Das ist wie im Fußball auch. Jetzt war ja wieder Bundesliga für die, die da ein bisschen dabei sind oder so. Es ist ja leicht, in der 48. Reihe mit der dicken Bratwurst und der Mütze und mit dem fetten Bauch runterzuschreien. Ja, den hätte ich auch reingekriegt. Das ist leicht. Aber weißt, jetzt holen wir den mal runter. den da oben aus der 48. Reihe, Bratwurst weg, soll sich mal umziehen. Der schafft es nicht mal 5 Minuten mitzulaufen. So sieht's aus. Ja, so ist das. Ja, und deswegen, ganz wichtig, wir machen Fehler. Jeder macht Fehler, ist überhaupt kein Problem. Aber wir müssen sie uns zugestehen. Uns und den anderen. Und jetzt guck, es gibt die, und bei uns allen, ich eingeschlossen, jeder von uns betrifft es jetzt. Entweder du bist einer, der anderen leicht vergeben kann, ganz barmherzig ist mit anderen, aber mit dir nicht. Oder du bist mit dir ganz großzügig, aber mit anderen nicht. Verstehst du? In eine Richtung tendierst du, jeder von uns. Das ist ganz natürlich. Der eine, der ist sein eigener Richter. Mit sich geht er hart ins Gericht, aber andere, das ist völlig okay. Oder eben umgekehrt, du, immer den Finger zeigen, da die Fehler beim anderen sehen und selber ist mal ganz, also ich komme mit mir super klar, du. Ich mag mich voll. Ich bin mit mir richtig eins, weißt du. Aber das interessiert ja nicht, ob du mit dir eins bist, du musst ja mit dem anderen eins sein. Und das sagt die Bibel schon bei 2 oder 3 beginnt's. Ja, und wenn deine Gemeinde, ist egal, ob 20, 200, 2000 Mitglieder hat, wie schwierig das ist, da Einheit herzustellen, dass Gottes wirkt. Und das ist eine Möglichkeit eben, dass wir uns und anderen Fehlern zugestehen. Ist ganz arg wichtig, weil wenn wir uns Fehler zugestehen, wenn wir sagen, ich mache auch Fehler, dann bin ich mit mir gnädig und in der Regel sollte ich dann auch mit anderen gnädig sein. Das ist wie bei der Liebe auch. Schaut, die Liebe Gottes ist das Erste und Wichtigste. Ich muss mich geliebt wissen. Wenn ich das einigermaßen verinnerlicht habe, Gott liebt mich, egal was ich tue. Und wenn ich, das mache ich jetzt nicht, natürlich. Ja, aber wenn ich jetzt nachher irgendwo, bei einer Tankstelle in Kaugummi klaue, das mache ich natürlich nicht, ja, keine Sorge. Habe ich auch noch nie gemacht. Aber wenn ich das tun würde, und das ist ja falsch, das ist Sünde. Ich glaube, dass das Sünde ist. Ich glaube, auch der IKEA-Bleistift mitzunehmen ist nicht so ohne. Weil wenn das jeder macht, ist ja keiner mehr dort. Ja. Aber unabhängig davon, ich glaube, dass trotzdem Gott mich liebt. Gott liebt mich trotzdem. Auch wenn das ein Fehler ist. Versteht ihr? Gott liebt prinzipiell. So. Also das ist das Erste, ich muss das verstanden haben. Und wenn ich, und dann kann ich mich auch selber lieben. Wenn Gott mich liebt, der ohne Sünde und heilig und Licht und herrlich ist, wenn der mich liebt, mich fehlerhaften Menschen, ja, dann könnte ich mich ja eigentlich auch lieben. Und dann, danach könnte ich mal überlegen, ob ich nicht den Patrick und die, und hier uns, dass wir uns auch lieben. Na, weil wenn Gott uns liebt, dann können wir uns ja eigentlich auch lieben. Weil wir machen ja alle Fehler, er ja nicht. Aber er liebt uns trotzdem. Dann können wir uns doch, die wir alle auch was nicht so gut können, Fehler machen, dann können wir uns doch auch lieben. Und wenn wir das schaffen, es beginnt immer bei uns, beim Nächsten. Übrigens, das heißt in der Regel Ehepartner, Kinder, dann Geschwister. Hausgenossen des Glaubens zuerst, heißt es mal. Und wenn wir das verinnerlicht haben, dann können wir uns über die Feindesliebe unterhalten. Vorher nicht. Viele Menschen wollen ihre Feinde lieben und schaffen es nicht mal den Nächsten. Oder wollen den Nächsten lieben und schaffen nicht mal sich selbst zu lieben. Oder wollen sich selber lieben und wissen noch gar nicht richtig, dass Gott sie liebt, egal was sie tun. Deswegen hat die Liebe Gottes so konzentrische Kreise. Wenn man einen Stein in so einen ruhigen See schmeißt, da gibt es auch so Kreise, gell? So nach außen. Gottes Liebe zuerst, dann kann ich mich lieben, dann kann ich den Nächsten lieben und dann kann ich die Feinde lieben. Das nur am Rande. Also das sind so Hilfsmittel, wie uns diese Salzkraft und das Licht, die Lichtkraft wieder stärker einfach ins Bewusstsein rücken. Die Liebe von Gott zu uns und natürlich die weitere, habe ich gerade erklärt. Dann das Vertrauen auf ihn setzen, ihm wirklich vertrauen. Glaube, dass Gott es gut meint mit dir. Das ist auch sowas. Mit unserer Gemeinde. Er hat einen Plan. So, das muss man glauben, nicht einfach nur sagen. Sagen kann man viel. Aber das im Herzen tragen. Mit dem Herzen wird geglaubt. Reden kann man viel. Im Herzen wird geglaubt. Und schau, das Geheimnis ist, wenn das, was ich spreche und das, was ich glaube, zusammenkommen, wenn das übereinstimmt, dann ist Vollmacht da, dann ist Kraft da. Und darum bei Jesus, wenn er was gesprochen hat, dann ist was passiert. Ja. Er spricht und es geschieht. Wir sprechen oft, es geschieht gar nicht. Weil wir entweder nur was Richtiges sagen, aber nicht glauben, oder wir glauben es zwar, aber trauen es nicht zu sagen. Im Idealfall kommt der Glaube im Herzen und das, was wir sagen, zusammen und dann geschieht was. Da gibt es viele Beispiele in der Schrift, wo das auch so war. Deswegen waren auch die Gebete Jesu so kurz. Steh auf, sei sehend, bum, bum. Ohne jetzt müssen wir mal 40 Tage fasten und beten, dass der Bruder hier nichts, ein halbes Jahr, jahrelang. Ja, bei Jesus war das nicht so. Warum nicht? Nicht nur, weil er Gottes Sohn war, sondern weil er immer im Willen Gottes war und ohne Sünde. Also er hatte also keinen Vollmachtsmangel. Nun, wir sind halt Menschen, die Fehler machen. Darum haben wir immer wieder Vollmachtsmangel. Und darum funktioniert es bei keinem, habe niemand getroffen, der so auf dieser Weise den Menschen dient, steh auf, zack, sei sehen, bam, bam, bam. Ich kenne aber Leute, die das behauptet haben. So die frommen Sprücheklopfer, weißt du. Wo immer ein Luftballon hochsteigt und der platzt da wieder, weil gar nichts drin ist. Sieht nur schön aus. Und das ist schade, ja. Der Paulus hat gesagt, wenn so Menschen so auftreten und das so locker mal daher sprechen, dann komme ich mal, um die Kraft der Aufgeblasenen zu testen. So steht's drin. Ja. Dass das möglich ist, glaube ich, die Bibel lehrt das auch. Aber das ist ein Weg und solche Sachen können uns helfen. Es gibt noch einen letzten Punkt, hier unten, Salz und Licht sind wir dann, oder die Salzkraft, die nimmt zu, Lichtkraft nimmt zu, wenn wir unsere Begabungen einsetzen. Wenn ich meine Begabung einsetze, wenn du deine Begabung einsetzt und ich verrate dir was, meine Begabung und deine Begabung ist nicht das Gleiche und das ist gut so. Es können nicht alle das Gleiche und im Wort gleich, das Wort gleich, wenn wir ein Ver davor setzen, dann heißt ja Vergleich. Und vergleichen ist schlecht. Hör auf zu vergleichen. Vergleichen macht dich unglücklich. Wenn du unglücklich sein möchtest, unbedingt, musst du nur vergleichen. Dein Auto mit dem Auto von anderen, am besten immer die was schönere, größere. Dein Geld mit dem, wo der mehr verdient. Deine Wohnung mit der die große Villa hat. Deine Gemeinde mit dem, du musst immer nur vergleichen. Und dann so, dass du schlecht abschneidest, wirst du unzufrieden. Unzufriedenheit ist das Gegenteil von Glauben und Vertrauen. Und nicht geht und dort und so. Und die und der. Ja, und ich nicht. Und ich würde auch gern. Und anstatt zu sagen, okay, was sind meine Stärken? Und wie kann ich die ausbauen? Ich ermutige dazu, auch in der Gemeinde, dass wir nicht nur an unseren Schwächen arbeiten. Pass auf, dass du nicht nur an den Schwächen arbeitest. Sonst geht's ja wie der Ente, die in so einer Tierschule sich angemeldet hat. Sie konnte natürlich gut tauchen und gut schwimmen, wie Enten das können. Aber in dieser Schule wurde auch Fliegen und Klettern gelehrt. So hat sie also sich extra da richtig reingehängt, dass sie das Klettern übt und Fliegen und so. Und was war die Folge? Sie hat Schwimmen und Tauchen verlernt. Das ist, wenn man sich nur an die Schwächen, wenn man nur an den Schwächen arbeitet. Bitte bau auch die Stärken aus. Ja, jeder muss gucken, was kann ich? Und da hau ich rein. Und nicht, was kann ich nicht? Ja, und das ist eigentlich das Wesen von Gemeinde. Jeder an dem Platz, was ihm zusagt. Und wenn du merkst, du bist gar nicht an dem Platz, ja, dann geh an einen anderen Platz. Ja, ohne jetzt in eure Gemeinde reinzureden. Ich weiß, da kennen sie ja viel zu wenig. Aber bei uns, ja, ich sage auch, wenn du einen Dienst machst, heißt es nicht, dass du den machst, bis du stirbst. Wo steht denn das? Du musst es nicht lebenslang machen. Wir gucken einfach, ist da Segen drauf? Ist es was, wo wir spüren, das ist deins? Und wenn es deins ist, weil Gott das in dich hineingelegt hat, dann wuchere mit deinen Pfunden. Und jetzt hat halt der eine eins und der andere fünf und der andere zehn oder wie auch immer. Und das macht gar nichts. Vergleiche nicht. Ja? Setze deine Begabung ein. Wer liest uns mal 1. Petrus 4, Vers 10 vor? Ja, das wiederhole ich nicht, aber liest es nochmal vor.
Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes.
Genau, dieses einander dienen mit dem, was man empfangen hat. Ja, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Ja, und Jesus wusste das genau. Im Grunde genommen braucht es nicht viele Menschen. Er hatte ja nur 12. Und von denen war einer, wo auch nicht so gut gelaufen ist, ja, Judas und so. Und trotzdem mit diesen, sagen wir mal, 11, 12 Leuten hat er was, natürlich der Heilige Geist auch noch, ist schon klar, Pfingsten und so, aber die Leute waren schon bereit, waren echt bereit. Und das ist auch so ein Geheimnis in der Gemeinde. Als ich anfing als Pastor vor einigen oder vor vielen Jahren eigentlich, es waren 27 Mitglieder. Und im Grunde genommen war ich einer der Jüngsten. Die meisten waren länger gläubig, wie ich alt war. So war das. Und als ich da in die Gemeinde gekommen bin, hatte ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage, Freunde, so, ich sage euch jetzt mal, wie die Erweckung kommt. Oder ich versuche mehr einen demütigen Weg zu gehen, im Sinne von, was soll ich machen? was soll ich machen? Sag mir, was ich machen soll. Und so war es auch gesagt, was soll ich machen? Dann habe ich gesagt, ja, putzen und kehren und Schneeschippen und predigen und Jugend anfangen. Sag ich, es gibt ja gar keine Jugend. Ja, dann da gibt's ein Teenie oder so, mach mal. Ja gut, ein Teenie. Bei uns daheim haben wir das dann gemacht, meine Frau und ich. Kinderarbeit, sage ich, es gibt ja keine Kinder. Wir haben dann ein Kind irgendwann gehabt, wir als Ehepaar eins. So, und das ist halt, das war nicht so einfach. Aber es war immerhin so einfach, dass wir 7 Jahre dort geblieben sind. Also schlimm war es auch nicht. Da habe ich wahnsinnig viel gelernt, enorm, das war so klasse. Und im Rückblick, jetzt muss ich sagen, Jesus hat genau das bewahrheitet, was er sagt, nämlich wer im Kleinen treu ist, den wird er über viel setzen. Ja? Und jetzt, ich weiß gar nicht, wir haben, glaube ich, 80 Kinder oder so in der Gemeinde. Enorm, ganz andere, Gemeindefreizeit, 170 Leute oder so, völlig andere Zahlen. Ja, es ist auch toll und alles, aber im Kleinen treu sein. Im Kleinen treu sein. Wer im Großen anfängt, aus meiner Sicht ist nicht Reich Gottes tauglich. Es gibt überhaupt nichts von der Bibel her, ich habe nichts gefunden, was groß beginnt. Nichts. Null. Alles beginnt im Kleinen. Sogar der Glaube wie ein Senfkorn. Ich weiß nicht, das größte Säugetier, ich glaube Wal oder was, der beginnt auch ganz winzig. Versteht, ein Elefant kommt da nicht, ganz winzig. Zeugung und dann wächst er daran. Klar, da kommt es größer auf die Welt wie ein Mensch, weiß ich auch, ein Elefant. Aber es beginnt alles klein. Alles beginnt klein. Ja, bitte, das ist ganz arg wichtig. Ja. Einer der größten Irrtümer, das ist auch in den Firmen so, das ist ja beim Vergleichen so, bei allem, dass man denkt, Größe hat was mit Qualität zu tun. Das ist falsch. Wirklich falsch. Es kann was ganz groß sein und völlig daneben. Es kann auch was ganz klein sein und völlig daneben. Ich denke, das Wesen Gottes ist, dass es einfach wachstümlich ist. Wachstümlich. Kontinuierlich. So wie Gott es führt. Ja, und viele Menschen, die steigen zu früh aus. Die warten nicht ab. Das ist so schade. Heute oder gestern irgendwo habe ich gelesen, so sinngemäß, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, da stand sinngemäß da. Also ich, Mose hat so und so lang gewartet. David hat so und so lang gewartet. Jesus hat so und so lang gewartet. Wenn du wartest, bist du auf dem richtigen Weg oder irgendwie so sinngemäß. Und das ist das, was wir nicht wollen, nämlich warten. Instant-Gesellschaft, Fast Food. Bei uns werden sie in einer Minute bedient, ja, immer dieses schnell. Ja. Also von daher, Begabung einsetzen heißt einfach das reingeben, was Gott mir gegeben hat. Und dann ist es möglich. Und ich möchte jetzt abschließen, bin eigentlich schon am Ende, sage gar nicht mehr viel jetzt, würde gern noch ein Lied uns jetzt vorspielen lassen, mitgebracht. Und wir können zunächst mal, ich habe jetzt noch 2 Seiten und die erste Seite von den beiden, ja, du siehst es, oder? Die erste Seite gucken wir jetzt mal an und während dem Lied gebe ich dir irgendwann das Signal, auf die letzte zu klicken, okay? Ich denke, technisch müsste das klappen. Und da mal reinhören. Wir lassen mal hier das Bild drauf. Salz und Licht, Mut und Hoffnung, so heißt das Lied. Die Welt braucht Menschen, die die Zukunft bauen. Und das sind natürlich die Christen, die das am besten können. Weil sie haben den an ihrer Seite, der sagt, ich bin derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit, also auch für die Zukunft. Und dieses Bild, was wir hier sehen, das sind ja so Hände, gell? Das sind so Hände, die sich so halten. Und das hat jemand bei uns aus der Gemeinde gemacht. Und was auch ganz interessant ist, ist hier sind überall noch andere Bilder. Das sind 3000 Fotos aus der Gnadenkirche, also in Villingen. Ganz viele, kann man jetzt hier gar nicht alles erkennen. Das sind 3000 Bilder. Und es hat mich so angesprochen, dass irgendjemand auf die Idee kam und deswegen habe ich das so eingebaut. Wir hatten das auch im Schaukasten mal drin und so. Dass man auch so dieses Miteinander, versteht ihr, miteinander so, die Hände, weiß gar nicht, wie man sowas macht, egal, technisch, aber ich fand es einfach klasse und im Grunde genommen gilt es für alle Christen, für alle Gemeinden, auch für die Gemeinde Jesu weltweit, aber auch jetzt hier für Überlinge, für eure, für hier diese Gemeinde, dass man so ein bisschen in Kontakt ist miteinander, in Verbindung steht zueinander, gemeinsam versucht rauszufinden, was hat Gott vor und Salz und Licht zu sein für die Stadt, für die Umgebung, in der man lebt, Hoffnung zu vermitteln. Ich denke, dass wir in den nächsten Jahren wahrscheinlich einiges an Erschütterungen durchmachen werden und auch die Christen werden so ein bisschen durchgerüttelt und da wird man sehen, Spreu vom Weizen wird sich trennen. Die Menschen, die nicht echt gegründet sind in Christus, werden weggefegt, werden wahrscheinlich nochmal viele Stühle, Plätze frei in den Kirchen und Gemeinden, könnt ihr mir vorstellen. Aber gleichzeitig werden andere Menschen angezogen. Und das ist was ich auch glaube, dass Anfang und Ende sich gleichen. Jetzt nicht im Esoterischen, die reden auch von solchen komischen Dingen, aber jetzt mal im Natürlichen erstmal, wenn, also im Alter von 9 Tagen, wo du 9 Tage alt warst, kannst dich nicht dran erinnern, ja? Als du 9 Tage alt warst, hast du dich möglicherweise ein bisschen ähnlich verhalten, wenn du 99 bist. Also versteht ihr, dass manchmal, wer im Altenheim arbeitet, weiß, was ich meine. Menschen, die ganz alt sind, also kurz vorm Tod, da ist manches, nicht alles natürlich, aber manches ein bisschen ähnlich wie die, die kaum auf der Welt sind. Manchmal so gewisse Hilflosigkeit, manchmal vieles nicht mehr können, einfach aufgrund des hohen Alters, ja, wenn einfach das Leben so zu Ende geht, so ähnlich wie das ist, wenn es beginnt. Und bei der Gemeinde Jesu sehe ich das auch so, dass die Gemeinde Jesu am Ende der Zeit so sein wird wie am Anfang der Zeit. Anfang und Ende gleichen sich. Und was war am Anfang der Zeit bei der Gemeinde Jesu? Sie war verfolgt, es gab massiven Druck von außen, also innerlich war sie stark, sie war klar und kraftvoll. Viele Dinge sind geschehen, auch Zeichen und Wunder sind geschehen, Menschen sind zum Glauben gekommen, gleichzeitig kam eben der Druck weiterhin von außen. Und da, in anderen Ländern ist es schon so, hier ist es noch nicht so, wir haben aus meiner Sicht noch viele, viele Freiheiten, könnte sich aber irgendwann ändern. Darum umso wichtiger, ja, Salz und Licht zu sein, mitzuhelfen, dass Mut und Hoffnung vermittelt wird, und zwar genau da, wo wir Gott vertrauen. Das beginnt im eigenen Leben, ich mit ihm, in der Ehe, in der Familie, das ist schon mal ein Riesenthema, denke ich, in diesen Bereichen. Aber dann auch ganz lokal als Gemeinde, als Ortsgemeinde, wo wir auch immer gehen und stehen. Und das wünsche ich euch, dass ihr das erlebt. Das wünsche ich mir genauso und uns allen, dass wir da bereit sind mit der Kraft des Heiligen Geistes. Es war damals, als ich das letzte Mal da war, habe ich geguckt, da war so eine Predigtserie zu diesen Themen, weil ohne ihn geht gar nichts. Deswegen war Pfingsten nötig. Jesus wusste genau, die 12 oder die 11 da jetzt rauszuschicken, macht nur halb so viel Sinn, wenn nicht die Kraft aus der Höhe die Leute wirklich ausrüstet. Und so war es ja auch. Ja? Bleibt in Jerusalem, bis ihr angetan werdet. Dann war das so. Und dann ging da wirklich was in einer besonderen Art und Weise vonstatten. Das wünsche ich uns, das wünsche ich euch. Und in diesem Sinne würde ich einfach einladen, wer möchte, Gebetsgemeinschaft zu haben jetzt zusammen. Ich würde sie dann auch abschließen und dann noch den Segen sprechen, dann singen wir noch ein Lied zusammen. Also wer möchte, kann kurz und laut im Gebet sprechen. Bleiben. Und der Friede Gottes, der übernatürliche Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, dieser Friede bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen. Vielen Dank und Gottes Segen weiterhin. Wir singen noch ein Schlusslied. Und dann wünsche ich allen einen schönen Sonntag.